Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Wir haben heute einen kleinen Newsflash für euch. Kalenderwoche 25 haben wir jetzt. Es steht der Barcelona Grand Prix an, der Spanien Grand Prix in Barcelona, so rum. Heute im Newsflash geht es um andere Themen. Mick Schumacher, ganz, ganz groß im Kommen. Jean Todt wünscht sich nämlich Mick Schumacher in die Formel 1. Was es damit auf sich hat, erklären wir euch. Wo wir bei Mick Schumacher sind, der Kollege ist am letzten Wochenende in Le Mans angetreten. Da lief das weniger gut. Es gab aber doch viele Erfolgsbilanzen ehemaliger Formel 1-Piloten. Da gehen wir ein bisschen drauf ein, erzählen euch, wer wo wie wann abgeschnitten hat. Die FIA hat auch eine neue Klausel eingeführt, die es vielleicht erlauben könnte, dass Andrea Kimi Antonelli doch schon dieses Jahr in der Formel 1 fährt. Und Adrian Newey wurde gesehen in einer Fabrik, die nicht Ferrari ist. Was es damit auf sich hat, erzählen wir euch im heutigen Newsflash. Ich bin Dave.
Ich bin der Sebastian. Let's go.
Lasst uns einsteigen.
Hui. Also, yo. Einiges dabei heute, Dave. Und
für eine ganze Menge.
Ja, für mich die Knallermeldung, oder ja, was heißt Knallermeldung? Es war halt eine Knalleraussage aus meiner Sicht. Jean Todt, seines Zeichens ehemaliger Formel-1-Teamchef bei Ferrari und auch Geschäftsführer bei Ferrari und 2009 bis 2021 Präsident der FIA. Also ein sehr einflussreicher Mensch, der auch Michael Schumacher, und das ist jetzt auch sehr wichtig zu wissen, natürlich sehr eng begleitet hat in seiner gemeinsamen Zeit bei Ferrari. Die haben ja zusammen 5 Weltmeistertitel gewonnen und zahlreiche Vize-Weltmeistertitel. Der hat gesagt,
er... Und 6 Konstrukteurstitel.
6 Konstrukteurstitel, ja, darf man natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, absolut, ja. Und der hat gesagt, er wünscht sich tatsächlich Mick Schumacher in der Formel 1. Er wünscht ihm, dass er seinen Traum wahrmachen kann, in die Formel 1 zurückzukehren. Und er hat, und das ist jetzt auch eigentlich die interessantere Aussage, er hat gesagt, er ist besser als die Hälfte der aktuellen Formel-1-Rennfahrer. Und das ist jetzt von jemandem, ja, der Michael Schumacher nahesteht. Der hat natürlich ein Interesse daran, Mick auch so ein bisschen Gefallen zu tun, glaube ich. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das würde ein Jean Todt auch nicht sagen, wenn er nicht wirklich davon überzeugt wäre. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er so Unrecht gar nicht hat, wenn ich mir mal so das Grid anschaue. Also ich glaube, Mick hätte zumindest mal die Chance verdient, zu beweisen, dass er dieser Aussage gerecht werden kann. Ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass er das Zeug dazu hat. Was sagst du?
Könnte sein. Also ich finde die Aussage von Jean Todt grundsätzlich schon auch gewagt. Aber mit einer gewissen, naja, Voreingenommenheit hat er die bestimmt getroffen. Aber auch mit einem gewissen Kalkül. Ich denke, er möchte Mick Schumacher einen kleinen Schubs geben, vielleicht einen kleinen Gefallen tun, ihnen positiv ins rechte Licht drücken. Aber ich denke, er meint das schon auch so, wenn er sagt, dass Mick Schumacher besser ist als das halbe Grid aktuell. Und wenn man so durchgeht im Kopf, dann ja, ist das vielleicht auch so, ja. Mir fallen auf jeden Fall spontan einige ein, die ich jetzt schon schwächer einschätzen würde als Mick Schumacher. Wie seine Formel-1-Karriere bisher gelaufen ist, war sehr unglücklich. Es wäre toll, wenn er zeigen könnte, dass da mehr drin steckt. Und vielleicht hat er das ja schon gezeigt, allerdings in der WEC. Und damit würde ich, wenn du nichts weiter beizutragen hast, jetzt zu diesem Thema, zu der Aussage, würde ich sanft umleiten zu unserem zweiten Themenblock, der da lautet Le Mans.
Ja klar, das können wir gerne machen. Eine Sache ist, die bei Le Mans sicherlich so ein bisschen mit reinspielt, ist, also 95, wenn ich mich nicht irre, hat ja Michael Schumacher... ist da ja auch mitgefahren. War es 95, Dave? Weißt du das gerade?
Nee, das war definitiv früher.
War vorher, ne?
Das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja. So 89, 90 muss das gewesen sein. 95 ist er schon längst Formel 1 gefahren.
Das ist richtig, aber es gibt ja auch manche, die beides gemacht haben gleichzeitig. Aber es das war tatsächlich stimmt. 91. Aber es war 91, du hast recht.
91.
Natürlich hast du recht. Aber worauf ich hinaus will, ist, ein Mick Schumacher hat da wahrscheinlich weniger Druck als in der Formel 1, als es hatte. Und das hat übrigens Jean Todt auch noch gesagt. Also die Erwartungen an ihn waren, Zitat Jean Todt, unangemessen. Und das Auto war nicht konkurrenzfähig. Und er konnte nie zeigen, welches Potenzial in ihm steckt. Und er hat auch gesagt, sein Name war dann eher Hindernis als Segen in der Formel 1. Also der Name Schumacher, der Nachname. Und dass er gesagt hat, die Hälfte der Formel-1-Rennfahrer ist besser. Das hat er jetzt nicht einfach ohne Kontext gesagt, sondern er ist gefragt worden, ob Mick das Zeug hat, einer der besten Piloten im Feld zu sein. Und er hat gesagt, das weiß er nicht genau, aber Mick ist besser als die Hälfte der Formel-1-Fahrer. So viel zum Kontext. Und damit sind wir jetzt auch wirklich bei Le Mans angelangt. Und da hat es eigentlich gut ausgeschaut. Die Alpinen waren übers Wochenende in Le Mans, da gibt es ja auch eine Qualifikation und so weiter und so fort, sind die ganz gut reingekommen. Und dann am Sonntag, beziehungsweise am Samstag, von Samstag auf Sonntag, das ist ja ein 24-Stunden-Rennen,
ja,
da ging es dann irgendwann den Bach runter. Und das lag nicht an Mick Schumacher, Dave.
Nee, lag nicht an Mick Schumacher. Beide Alpinen sind ausgeschieden. Der erste Alpin nach rund 5 Stunden, der zweite nach rund 6 Stunden. Es gab Probleme im Motorenbereich. Da könnte man jetzt natürlich auch noch eine Brücke in die Formel 1 schlagen, aber das sparen wir uns an dieser Stelle, sonst wird diese Folge episch lang. Ich wollte nur da so viel dazu gesagt haben, dass Mick Schumacher, als der Alpine noch fuhr, war Mick Schumacher auf jeden Fall der Schnellste in seinem Team. Es fahren ja immer 2 oder 3 Piloten, bei den Hypercars sind es eigentlich in der Regel 3 Piloten, die auf einem Auto fahren, die sich das Auto teilen und natürlich dann abwechselnd Stints fahren dürfen. Er war in seinem Team der Schnellste, also er hat die besten Rundenzeiten gesetzt, er war konstant, er hat keine Fehler gemacht. Er kann das, ja, der Mick kann das auf jeden Fall. Großes Pech auf jeden Fall für ihn an diesem Wochenende dann, dieser Le Mans-Ausgabe. Aber Bruno Vermeulen, der Formel-1-Teamchef, war ja auch zugegen. Ich denke, er ist ebenfalls natürlich da auch in hoher Position, was den Le Mans-Einsatz oder den Hypercar-Einsatz in der WEC grundsätzlich betrifft. Er hat gemeint, hier Kopf hoch, Freunde, wir waren jetzt zum ersten Mal mit dem neuen Hypercar in Le Mans, das stimmt natürlich auch. Da gibt es halt Kinderkrankheiten, wir lernen draus und kommen nächstes Jahr wieder und dann läuft es besser. Die üblichen Durchhalteparolen, aber ist natürlich viel Wahres dran, ja. Also diese Hypercars sind auch unfassbar komplizierte Maschinen, verfügen auch über Hybridantrieb und Energierückgewinnung und Allrad, glaube ich, ist auch noch dabei, bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall technisch sehr, sehr hochgerüstete und komplizierte Maschinen. Der Wettbewerb ist enorm. Es fahren ja auch wirklich super, super viele Hersteller mit. BMW, Ferrari, Porsche,
Lamborghini
Peugeot war auch dabei. Hm. Bitte?
Lamborghini, Peugeot, genau.
Toyota natürlich nicht zu vergessen. Also ganz, ganz, ganz viele Hersteller. Ist eine super spannende Rennserie. Wir haben sie auch schon öfter mal angeteasert. Guckt es euch unbedingt an. Und für uns, die wir hier jetzt eher im Formel-1-Kontext unterwegs sind, es waren sehr, sehr viele bekannte Namen dabei. Unter den Top 5 tatsächlich in jedem Team ein ehemaliger Formel-1-Pilot, außer auf dem Siegerauto. Auf dem Siegerauto war aber mit Antonio Fuoco ein Italiener dabei, der immerhin mit Charles Leclerc in der Formel 2 gefahren ist, in einem Team. Die beiden waren 2017 bei Prema Teamkollegen. So kreuzen sich da auch die Wege. Aber ansonsten viele, viele bekannte Namen. Ich kann mal kurz vorlesen, aufzählen. In den Top 10, alle ausschließlich in den Top 10 übrigens unterwegs gewesen, zumindest in der Abschlusswertung. Alle auf Hypercars, es waren dabei. Jenson Button, Formel 1-Weltmeister von 2009. Robert Kubica war dabei, er ist auch auf einem Ferrari gefahren, auf dem Privateingesetzten, der glaube ich ausgeschieden ist. Stoffel van Dorn kennt man noch von McLaren, Romain Grosjean natürlich, den kennt man aus der Formel 1, Renault, Haas, sehr sympathischer Franzose. Paul Di Resta war dabei, Jean-Éric Vergne, der im Red Bull Junior Programm früher unterwegs war auf Toro Rosso, Daniel Kwiat natürlich und, also wirklich gespickt mit Top-Talenten aus aller Herren Länder und aus allen Klassen. Viele, viele ehemalige Formel-1-Piloten dabei. Ein Formel-1-Pilot, das ergänzt sich an dieser Stelle, der kein Interesse hat übrigens, weder an Le Mans noch an den Indycars, das ist dein Idol Lewis Hamilton, Sebastian. Der hat kürzlich auch gesagt, er wünschte, er hätte mehr Enthusiasmus für diese großen Rennserien oder großen Rennen wie die Indy 500 oder Le Mans. Aber es interessiert ihn alles nicht, weil seiner Ansicht nach alles einfach ein Abstieg ist. Wenn man von der Formel 1 kommt, sind alle anderen Serien für ihn ein Stück weit weniger wert. Auch eine, durchaus spicy Aussage.
Der ist aber
gut,
nicht
wenn
alleine,
das seine Meinung ist.
Er ist ja nicht alleine.
Finde ich aber schade. Ich hatte ja gehofft, dass wir ihn vielleicht auf Ferrari dann in Le Mans mal sehen, wenn er jetzt zu Ferrari wechselt in der Formel 1. Wer weiß, vielleicht kann man ihn ja noch umstimmen, vielleicht beschäftigt er sich mal ein bisschen mehr damit und entwickelt einen gewissen Enthusiasmus. Aber das war jetzt unser kleiner Exkurs in die WEC Richtung Le Mans. Wir könnten da noch viel, viel mehr erzählen, werden das vielleicht auch an einer anderen Stelle irgendwann irgendwo mal machen. Aber so viel dazu. Was zukunftsmäßig auf jeden Fall noch ansteht, und da gab es wilde Entwicklungen in den letzten Wochen, erleuchte uns Sebastian. Die FIA hat eine Regel geändert und die könnte sich auf jeden Fall auswirken, sogar in wenigen Wochen. Erzähl uns mehr.
Also es ist ja so, dass Max Verstappen als 17-Jähriger in die Formel 1 gekommen ist und damit war er dann auch der Letzte, der so jung in die Formel 1 eingestiegen ist. Der Erste, glaube ich, auch, der so jung in die Formel 1 eingestiegen ist, war, glaube ich, damals wirklich der Jüngste.
Es gab nicht viele, ja.
Also es gab zumindest nicht viele, du hast recht. Und dann wurde eine Regel eingeführt, dass man A, einen Führerschein haben muss, also einen Straßenführerschein, um Formel 1-Fahrer zu sein. Das ist jetzt nicht unbedingt die logischste Regel. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und dass man eben mindestens 18 Jahre alt sein muss. Und diese Regel hat die FIA jetzt geändert. Und jetzt ist es wieder möglich. Und man braucht auch keinen Führerschein mehr, der einem auf der Strecke auch ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht wirklich weiterhilft. Da sind einfach andere Dinge relevant. Und die Fahrer, die da praktisch in die Formel 1 aufsteigen oder das Zeug dazu haben, die sind ja auch schon Jahre über Jahre auf der Rennstrecke. Also da sollte es zumindest daran nicht scheitern. Die müssen ja auch ihre Superlizenzpunkte zusammenbekommen. Die sind ausschlaggebend. Und da ist ein gewisser Andrea Kimi Antonelli jetzt startklar eigentlich in die Formel 1 zu springen. Und für den wäre das natürlich relevant. Der ist nämlich erst 17. Der wird dieses Jahr 18.
Und, im August,
ja. Im August, ja. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Spekulation. Williams hat nämlich angeregt gehabt, dass diese Regel geändert wird. Und jetzt ist sie geändert worden. Und das ist natürlich schon so ein bisschen so ein Ding. Ne? Williams ist auf Mercedes-Motoren unterwegs. Der Teamchef von Mercedes, Toto Wolff, der scheint jetzt sehr großes Interesse zu haben, den nächsten Max Verstappen in die Formel 1 hochzuziehen. Wir erinnern uns, der hat Max Verstappen hätte er selber hochziehen können, hat es dann aber nicht umsetzen können. Dann ist Red Bull eingesprungen sozusagen und hat jetzt eben ihren aktuellen Überfahrer dadurch. Und Toto Wolff, glaube ich, frisst es ganz schön. Also der ist da sicherlich dran interessiert. Und ja. Williams. Und,
auf jeden Fall.
Genau, und Williams, und so schließt sich jetzt der Kreis, vermeintlich, ist natürlich so ein bisschen. Ja, nicht offiziell natürlich das zweite Team, aber dadurch, dass sie mit Mercedes-Motoren beliefert werden und so weiter und so fort. Wenn sie eine Chance auf einen talentierten jungen Fahrer haben, weil für die Etablierten, da wird es ein bisschen schwierig, da gute zu bekommen. Die würden sich doch bestimmt freuen, jetzt einen Ersatz für Logan Sargeant nächste Saison oder eben vielleicht schon diese zu bekommen, Dave. Also das macht schon irgendwo Sinn.
Nein.
Nicht, ja.
Macht es nicht.
Macht es nicht.
Also... Nee, also ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht daran, dass trotz dieser Regeländerung Andrea Kimi Antonelli jetzt bei Williams einsteigen wird. Wir müssen kurz relativieren bzw. ergänzen. Die Klausel wurde jetzt dahingehend geändert, dass durchaus grundsätzlich Piloten, die 17 Jahre alt sind, in der Formel 1 antreten können. Vorausgesetzt natürlich, sie haben genug Superlizenzpunkte. Aber, und da behält sich die FIA natürlich alleiniges Urteilsrecht vor. Die FIA muss nach eigener Einschätzung der Meinung sein, dass der fragliche Pilot über genug Fähigkeiten und Reife verfügt, um ein Formel-1-Auto bewegen zu können und genug Erfahrung grundsätzlich auch in Single-Seater-Formel-Autos, also in Einsitzer-Formel-Autos, ja. Das war ja auch zum Beispiel bei Kimi Räikkönen damals das große Problem. Er hatte ja erst irgendwie ein, zwei Dutzend voll Rennen überhaupt mit Einsitzern bestritten zum Zeitpunkt seines Einstiegs in die Formel 1 damals. Also er hatte ganz, ganz wenig Erfahrungen eigentlich in Formel-Autos. Er ist halt andere Rennen gefahren vorher. Also das beurteilt dann die FIA von Fall zu Fall einfach selbst, ja. Aber um jetzt auf Antonelli zurückzukommen, diese Regeländerung, beziehungsweise dass jemand überhaupt in der Formel 1 antreten darf, bezieht sich ja grundsätzlich nicht nur auf Rennen, das bezieht sich auch auf freie Trainings. Und da nämlich, denke ich, wird eher ein Schuh draus. Der gute Kimi Antonelli wird ja im August 18, nach seinem 18. Geburtstag gibt es nur noch ein Rennen in Europa, das wäre nämlich Monza. Würde man ihn jetzt gemäß der alten Regularien in Monza ins Cockpit setzen, einfach nur für ein freies Training auch, wäre der Druck natürlich immens. Es ist ein Heim-Grand Prix, ein Rennen in Italien natürlich. Und es wäre die letzte Strecke, die er schon kennt. Er kennt ja noch nicht wahnsinnig viele Grand Prix-Strecken. Alle anderen, die nach Monza folgen, sind halt Überseerennen, auf denen er noch nie gefahren ist. Und jetzt nämlich sollte es möglich sein, dass er ja mehr oder weniger ab sofort schon ins Cockpit steigt, könnte er definitiv noch einige Freitagstrainings entweder bei Williams oder bei Mercedes direkt bestreiten. Und zwar kommen da, glaube ich, noch 6 oder 7 Strecken, die er bereits kennt. Vornehmlich die Sommerpause dann und die Rückkehr dann auf Überseerennen stattfindet. Wir fahren nämlich noch in Spanien natürlich am nächsten Wochenende. Die Strecke kennt er. Österreich, Großbritannien, Ungarn, Belgien und Zandvoort in Holland. Da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass er auf dem ein oder anderen Kurs da einfach zum Einsatz kommt und ein paar Runden als Freitagspilot drehen darf. Das ist ja ohnehin Pflicht, ja. Also jedes Team muss auch junge, unerfahrene Piloten einsetzen. Ich glaube, man könnte ihn da besser auf die Formel 1 vorbereiten. Und das ist auch im Einklang mit den Dingen, die Toto Wolff gesagt hat. Man möchte ihn ja langsam an die Formel 1 heranführen. Es würde nichts bringen, alle irgendwie Dinge zu überstürzen. Und ich könnte mir auch auf keinen Fall vorstellen, dass er jetzt eine halbe Saison bei Williams irgendwie fährt und dann im nächsten Jahr auf einmal bei Mercedes sitzen soll. Ja, was macht denn der James Vowles dann? Ändert er dann irgendwie innerhalb von 6 Monaten 3-mal seinen Piloten? Ich denke, das wird nicht passieren. Wenn, dann sehen wir Andrea Kimi Antonelli an dem einen oder anderen Freitag in einem Formel-1-Auto, ja, um ihn da einfach ranzuführen. Übrigens, genauso wie mit Olli Bärmann, das wird auch der Fall sein. Also, dass Olli Bärmann bei Haas fährt, ist ja zu 95% safe. Und auch er wird an einigen Gelegenheiten noch in diesem Jahr an Freitag-Sessions im Haas sitzen, um sich auf seinen Formel-1-Einsatz dann ordentlich vorzubereiten.
Also, Olli Bärmann, der Nachwuchsfahrer von Ferrari, nur zur Ergänzung jetzt für die, die es nicht wissen.
Exakt.
Und der ist ja auch für nächstes Jahr schon, wie du schon gesagt hast, ein nicht nur sehr heißer Kandidat, also ist noch nicht offiziell, aber der wird wahrscheinlich bei Haas landen. Und wenn man vielleicht noch als kurzer Exkurs, kurzer Hintergrund, wenn man mal vergleicht Kimi Antonelli mit Max Verstappen. Also Max Verstappen, wir wissen ja, der hat die Formel 2 übersprungen, der ist aus dem Kartsport, da war er 2005 bis 2013 tätig. Ist er 2014 in die Formel 3, hat auch 2014 schon die ersten Formel 1 Testfahrten gemacht und ist dann im Folgejahr 2015 die komplette erste Formel 1 Saison bei Toro Rosso gefahren, bei Andrea Kimi Antonelli. Und da gehe ich jetzt so ein bisschen drauf ein, was du gerade richtigerweise gesagt hast. Der hat, hast du ja angedeutet, nicht so viel Single-Seater-Erfahrung, also in Formelsport zumindest. Und zwar ist der auch erst im Kartsport natürlich unterwegs gewesen. Und zwar 2020 und 2021 war er dann zweimal hintereinander CK4-Karting European Champion, heißt es, und ist dann in die Formel 4 gegangen. Ja, also da war er gerade mal 15, ganz frisch, 3 Wochen nachdem er 15 geworden ist, ist er die italienische Verlückt. Formel 4-Meisterschaft und da ist er dann auch geblieben, beziehungsweise hat er noch die VAE-Formel 4-Meisterschaft gefahren, die deutsche Formel 4-Meisterschaft, aber nicht die Formel 3. Das heißt also er, anders als Max Verstappen, der nach dem Kartsport in die Formel 3 gegangen ist, hat er die Formel 4 gefahren und die Formel 3 übersprungen und ist jetzt in der Formel 2 seit dieser Saison. Und da gebe ich dir natürlich recht, es wäre schon sehr, sehr extrem, wenn er jetzt die Saison noch in der Formel 1 landen würde. Aber da jetzt noch die Parallele zu Max Verstappen einigermaßen herzustellen, was natürlich realistisch sein könnte, ist, dass, wie du jetzt gerade gesagt hast, er diese Saison ein paar Testfahrten macht, die er jetzt natürlich machen könnte mit der Regeländerung und nächste Saison dann den Sprung macht, sofern er eben in der Formel 2 überzeugen kann, weil dann hätte er auch sozusagen eine Saison in einer Formelserie gefahren, in der höheren, also Formel 4 hat er ja schon, aber die sind natürlich wesentlich leistungsschwächer als jetzt die Formel 2. Die Formel 2 ist schon sehr nah dran an der Formel 1. Und dann schauen wir mal. Also könnte nächstes Jahr tatsächlich was werden.
Ja, und er lernt auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Strecken, auf denen die Formel 1 auch unterwegs ist. Das hilft mit Sicherheit auch. Aber gut, so viel dazu. Ein Feel-Good-Rausschmeißer-Thema haben wir noch, ein kleines. Adrian Newey wurde gesichtet, und zwar in einer Fabrik. Ich habe es am Anfang schon angedeutet. Man munkelt ja, er soll bei Ferrari bereits unterschrieben haben. Tatsächlich aber, so berichten es unsere Freunde von Formel Austria, AT, eine super Infoquelle übrigens, wenn ihr die noch nicht kennt. Unsere lieben Freunde in Österreich, Servus, Pfirti und Hallo. Wir informieren uns sehr gerne bei euch. Aston Martin war das Team. Adrian Newey wurde bei Aston Martin in der Fabrik gesehen. Er wurde da wohl ein bisschen rumgeführt. Ihm wurde da alles gezeigt. Die Fabrik ist ja brandneu. Da hat Lawrence Stroll richtig Geld in die Hand genommen und da wirklich State of the Art was Hervorragendes hingestellt. Das hat sich der liebe Adrian Newey wohl mal angeschaut. Es gab auch Gespräche. Jetzt kann man natürlich spekulieren, ist das einfach rein informativer Natur? War er gerade zufällig in der Gegend oder ja, was steckt dahinter? Hast du da eine Meinung dazu? Ist das mit Ferrari safe oder gibt es tatsächlich berechtigte Chancen noch? Rechnet sich da Lawrence Stroll berechtigte Chancen aus, ihn vielleicht doch noch zu überzeugen?
Also wenn ein Adrian Newey noch nicht unterschrieben haben sollte, dann wird Lawrence Stroll natürlich versuchen, da noch ein bisschen Einfluss zu nehmen. Ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein bisschen mit dem Hypercar zu tun hat, das Red Bull und Aston Martin gemeinsam entwickeln. Das heißt nämlich, Aston Martin RB001 ist schon seit fast einem Jahrzehnt in Planung. Und das hat wahrscheinlich eher was damit zu tun. Denn wie wir wissen, ist ja Adrian Newey weiter bei Red Bull eingestellt, aber eben nicht mehr in der Formel 1 zuständig. Da ist er jetzt seit ein paar Wochen inzwischen komplett raus und konzentriert sich jetzt eben auf dieses Projekt hauptsächlich. Das ist auch was tatsächlich wahrscheinlich zu der Trennung auch geführt hat, weil Christian Horner mutmaßlich, der Teamchef von Red Bull, ihn auch da eher drauf abstellen wollte und Adrian Newey aber gesagt hat, nee, ich will, so heißt es zumindest, weiterhin in der Formel 1 tätig sein und hat sich dann anscheinend dazu entschlossen, ja, das weiterzusuchen, aber erst eben auch noch dieses Hypercar-Projekt zu Ende zu führen und ist eben deswegen ab 2025 dann zu haben. Also das, glaube ich, ist dann schon eher die Sachlage, aber wer weiß, also wenn er noch nicht unterschrieben hat, klar, so ein Lawrence Stroll, der macht das Portemonnaie auf, dann kann es schon mal ganz gut passieren. Man weiß es nicht, wir werden es sehen.
Tja, das Portemonnaie ist ja tief bei dem Kollegen. Ja. Ganz kurz, weil wir es in dieser Episode jetzt auch schon über Le Mans und die WEC hatten, auch Aston Martin wird ab dem kommenden Jahr mit zwei ihrer Valkyrie Hypercars in die WEC einsteigen und auch in Le Mans mitfahren. Das ist schon ja, länger bekannt gewesen. Die Neuigkeit daran ist jetzt, dass sie mit zwei Autos antreten werden. Das ist seit neuestem auch Pflicht, damit sich die Hersteller auch wirklich committen müssen. Und ich habe es ja schon öfter mal hier und da fallen gelassen. Ich sehe, dass Lance Stroll da mit Aston Martin in der WEC und Hypercars fährt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn er auf die Formel 1 und auf den Druck da irgendwie keinen Bock mehr hat. Andererseits wurde Lance Stroll auch kürzlich sehr, sehr aufgebaut. Er sei doch der Teamleader der Zukunft. Fernando Alonso hat da große Worte für ihn gefunden. Die Formkurve zeigt nach oben. Es ist alles möglich, Freunde. Aber ich würde sagen, lass uns mal einen Deckel auf die Folge machen. Wir sind schon ja, doppelt so lang unterwegs, wie wir eigentlich unterwegs sein wollten. So kann es gehen.
Ja. Die News haben es hergegeben, aber damit soll auch Schluss sein für dieses Mal. Lasst uns gerne ein Abo da. Falls euch das gefallen haben sollte, sowas wird es in Zukunft natürlich regelmäßig weiterhin bei uns geben und dementsprechend, ja, mehr von 1 ist mehr gut und mehr im Kreisfahren ist auch mehr gut. Das heißt, wir hoffen, schaut auch beim nächsten Mal rein. Bis dann. Ciao.
Mehr News sind auch mehr gut. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.